Bayern 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10:30 auf Bayern 1.
Vieles im Leben ist zerbrechlich und man fragt sich, wohin mit den Scherben? In den Tagen vor Ostern rücken Christen auf der ganzen Welt ihre brüchigen Lebensgeschichten in die Nähe des Kreuzes Jesu Christi, weil sie sich von dort Trost und Kraft erhoffen. Monsignore Erwin Albrecht gestaltet heute, am Palmsonntag, die katholische Morgenfeier zur Eröffnung der Karwoche.
100 Euro musste ich letzte Woche hinlegen für einmal tanken. Ich konnte es fast nicht glauben. Den Hinweis des Kassierers, bald kostet es noch mehr, empfand ich eher als schwachen Trost. Was passiert da gerade? Bei allem mache ich mir noch am wenigsten Sorgen über den Sprit, der jetzt auf einmal so teuer geworden ist. Mich beunruhigen eher die Ursachen und Zusammenhänge dahinter, die in kürzester Zeit zu einem riesigen Durcheinander auf der ganzen Welt geführt haben. Da zettelt jemand einige tausend Kilometer von hier im Nahen Osten einen Krieg an und über Nacht explodieren an meiner Zapfsäule in Regensburg die Preise. Die Aktien rauschen in den Keller und global ist noch gar nicht abzuschätzen, was jede Rakete über ihr eigentliches Ziel hinaus alles zerstört. Offensichtlich lebe ich in einer Welt, in der gerade vieles ins Wackeln kommt, was ich bisher so selbstverständlich hingenommen und geschätzt habe. Wie geht das alles weiter? Wohin führt das, wenn sich der Friede von der Welt verabschiedet? Wo bin ich noch sicher? Wann bekommt die Vernunft wieder eine Chance, bevor alles zusammenbricht und die Welt am Ende zum Teufel geht? Ich kann gut nachvollziehen, dass diese Stimmung, die in der Luft liegt, bei vielen Angst auslöst. Die dunklen Wolken am Himmel können auch ein paar Frühlingssonnenstrahlen nicht wegblinzeln. Wohin mit der Angst? Ich spüre ja selber, dass mich das alles mehr verunsichert, als ich zulassen will. Ist euch eigentlich bewusst, was ihr da alles aufs Spiel setzt? Nachhaltig, vielleicht für immer, würde ich am liebsten die verantwortlichen Dealer und Global Player fragen und ihnen zurufen, was manchmal auf Paketen steht, Vorsicht, zerbrechlich. Passt doch auf, geht achtsam mit dem Inhalt um, der euch anvertraut ist. Das Leben unzähliger Menschen, unsere kostbare Erde, unsere wertvolle Existenz. Was ich bei den großen Zusammenhängen einer Weltordnung sehe, gilt freilich auch für meine überschaubare kleine Welt im Alltag. Kostbares ist auch da oft leicht zerbrechlich. Meistens wird mir das erst bewusst, wenn es mir aus den Händen geglitten ist. Wenn etwas anders gelaufen ist, als ich mir das gewünscht hätte. Oder wenn ich vor einem Scherbenhaufen stehe, den ich selber verursacht habe. Jahrelang läuft alles gut, aber auf einmal zerbricht eine Beziehung. Eine Ehe geht auseinander. Ein Partner stirbt. Die Kinder entwickeln sich anders, als man sich das vorgestellt hat. Scherben, wo ich hinschaue. Schnell können auch große Pläne zu Bruch gehen, wenn es im Beruf kriselt, wenn es nicht mehr so läuft wie früher, wenn die Arbeitsstelle wackelt, wenn die Karriere einen Knick bekommt, wenn die Umsätze der Firma einbrechen. Am einschneidendsten meldet sich Zerbrechlichkeit zu Wort, wenn es den eigenen Körper betrifft, wenn jemand gesundheitlich einbricht, wenn ihm ein medizinischer Befund das Genick bricht, er am Boden ist und nicht mehr hochkommt. Das kann junge Leute genauso schnell treffen wie ältere. Wenn dann auch noch der Glaube an Gott zu wackeln beginnt, innere Sicherheiten wegbrechen und sich Angst und Traurigkeit über die Seele legen, ist das besonders schmerzlich. Mit all diesen Erfahrungen begeben sich Christen auf der ganzen Welt von Palmsonntag bis zum Ostertag auf einen Weg, der gepflastert ist mit den Scherben dieser Welt, mit Angst und Sorgen, mit Schuld und Versagen, mit Tränen und Trauer. Dieser Weg führt zum biblischen Kalvarienberg, hinauf auf den Gipfel der Zerbrechlichkeit, auf dem Jesus Christus gestorben ist. Wer in diesen Tagen dem Ringen Jesu mit seinem Schicksal nachspürt, Wer sich dem völligen Zusammenbruch des Lebens am Karfreitag stellt, der darf sich auch in seiner Hoffnung stärken lassen, dass jede einzelne persönliche Scherbe auf dem Weg trotz allen Leides noch ein wertvoller Teil vom großen Ganzen des Lebens werden kann. Um mit dieser Erfahrung leben zu können, braucht es immer wieder Momente, wo wir hineinhören in das Geschehen dieser letzten Tage Jesu in Jerusalem. Um sich wiederfinden zu können an Orten, die den Beginn einer neuen Zukunft über alle Scherbenberge hinaus markieren.
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten:
Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten?
Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da. Bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern.
Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den 12 Jüngern zu Tisch. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte:
Nehmt und esst, das ist mein Leib.
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten:
Trinkt alle daraus, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke, im Reich meines Vaters.
Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen:
Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen.
Petrus erwiderte ihm:
Und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals.
Jesus entgegnete ihm:
Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
Da sagte Petrus zu ihm:
Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen.
Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu ihnen:
Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete.
Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte zu ihnen:
Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir.
Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete:
Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus:
Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete:
Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille.
Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen:
Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da.
Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt:
Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest.
Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte:
Sei gegrüßt, Rabbi.
Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm:
Freund, dazu bist du gekommen?
Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug auf den Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm:
Steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss?
Darauf sagte Jesus zu den Männern:
Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet.
Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Nach der Verhaftung führte man Jesus zum hohen Priester Kaiaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des hohen priesterlichen Palastes. Er ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Die hohen Priester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten:
Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen.
Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus:
Willst du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen?
Jesus aber schwieg. Darauf sagte der hohe Priester zu ihm:
Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes?
Jesus antwortete:
Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen.
Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief:
Er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung selbst gehört. Was ist eure Meinung?
Sie antworteten:
Er ist schuldig und muss sterben.
Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen:
Messias, du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer hat dich geschlagen?
Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte:
Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen.
Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte:
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen:
Der war mit Jesus aus Nazareth zusammen.
Wieder leugnete er und schwor:
Ich kenne den Menschen nicht.
Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus und sagten:
Wirklich, auch du gehörst zu ihnen. Deine Mundart verrät dich.
Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor:
Ich kenne den Menschen nicht.
Gleich darauf krähte ein Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Als es Morgen wurde, fassten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter Pilatus aus. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt wurde, reute ihn seine Tat. Er brachte den hohen Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte:
Ich habe gesündigt. Ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert.
Sie antworteten:
Was geht das uns an? Das ist deine Sache.
Da warf er die Silberstücke in den Tempel, Dann ging er weg und erhängte sich. Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser:
Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete:
Du sagst es.
Als aber die hohen Priester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm:
Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?
Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, so dass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den sich das Volk auswählen konnte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war:
Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt?
Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen:
Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum.
Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie:
Wen von beiden soll ich freilassen?
Sie riefen:
Barabbas!
Pilatus sagte zu ihnen:
Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt?
Da schrien sie alle:
Ans Kreuz mit ihm!
Er erwiderte:
Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?
Da schrien sie noch lauter:
Ans Kreuz mit ihm!
Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte:
Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache.
Da rief das ganze Volk:
Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!
Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus, legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen:
Heil dir, König der Juden!
Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen:
Du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz.
Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und sagten:
Anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn.
Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm gekreuzigt hatte. Von der 6. bis zur 9. Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um die 9. Stunde rief Jesus laut:
Eli, Eli, lema sabachthani.
Das heißt:
mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten:
Er ruft nach Elia.
Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten:
Lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft.
Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten:
Wahrhaftig, das war Gottes Sohn.
Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu. Sie waren Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef. Auch er war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg.
Die Erfahrung, dass alles Kostbare im Leben leicht zerbrechlich ist, müssen damals schon die Freunde Jesu machen. Für alle, die dem Rabbi aus Nazareth folgen, geht es zunächst aufwärts. Äußerlich ziehen sie mit hinauf nach Jerusalem. Innerlich rückt für sie mit diesem Jesus von Nazareth das Himmelreich in Reichweite. Aber der Sohn Gottes, der zur Welt gekommen ist, um den Menschen die Barmherzigkeit Gottes zu vermitteln, stößt auf tödlichen Widerstand. Sein irdischer Weg endet am Kreuz, angenagelt zwischen Himmel und Erde. Damit bricht eine Welt zusammen, alles kommt ins Wackeln. Der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. So versucht der Evangelist Matthäus, das Geschehen in Worte zu fassen. An einem Karfreitag wird Golgotha, der Kalvarienberg, auf dem Jesus stirbt, für die Jünger und für die ganze Welt zum Scherbenhaufen, der sich erhebt über den Trümmern menschlicher Schuld, Tragödien und Zusammenbrüchen. Gleichzeitig beginnt sich mit diesem Tag aber auch eine Hoffnung zu entwickeln, die sich mehr und mehr überall verbreitet. Immer mehr Frauen und Männer berichten davon, dass sie ihrem Garanten für ein Leben in Fülle begegnet sind, dass dieser lebt, dass er mit ihnen gegessen hat, sie gestärkt und neu belebt hat. Aus dieser Erfahrung entwickelt sich der Kern einer Botschaft, aus der Christen aller Zeiten bis heute leben dürfen. Gerade wenn meine Sicherheiten im Leben zu wackeln beginnen und zu zerbrechen, tut es gut zu wissen, dass ich mit den Scherben nicht allein bleiben muss. Da ist einer, dem ich glauben darf, wenn er sagt, mein Weg ist dein Weg und dein Weg ist mein Weg. Und er endet nicht hier, sondern führt über die Scherben, über das Kreuz, über den Tod hinaus, hinein ins Leben. Wenn du leidest, bin ich da. Wo du zerbrichst, sammle ich deine Scherben und schaffe Neues. Wenn du stirbst, führe ich dich weiter. Ich stehe an der Schwelle von Zeit und Ewigkeit und nehme dich mit in das Reich der Liebe und des Lebens. Mit dieser Hoffnung erfülle und segne sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, im Zeichen des Kreuzes, der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.